Das Problem ist wie immer mit einem solchen thematisch überladenen Doppelvortrag, dass natürlich nicht entfernt jetzt stringent und systematisch die Argumentation von zwei ontologisch argumentierenden kommunistisch-marxistischen Gruppierungen hier entwickelt werden kann, sondern es kann sich lediglich darum handeln, anzureißen, in welche Richtung stichwortartig und streiflichtartig die Kritik von Lukács und von den Situationisten an Sartres Ontologie gezielt hat, das anzudeuten. Und ich habe den Vortrag jetzt auch nach Erfahrung mit allzu überladenen Darstellungsversuchen jetzt so gegliedert für heute Abend, dass wir versuchen werden zu verstehen, allererst von dem Stichwort Situation aus, das für alle drei Exponenten ja zentral war, was konkret die historische Situation gewesen ist, aus der heraus sie ins Gehege gekommen sind quasi, und auch zugleich, wie sie um den Begriff der Situation, du hast den ja von Hegel her schon in den Raum gesetzt anfangs, sie sind alle drei Theoretiker und Praktiker, die von Hegel und von Marx zugleich ausgehen, einer ganz komplizierten Aufhebung, die gelungen sein mag oder nicht gelungen sein mag, der hegelischen Dialektik und der hegelischen Geschichtsphilosophie durch die marxische Methode ausgehen. Und deswegen haben wir auch nicht andere marxistische Kritiker Sartres ausgewählt, die wir streifen werden, wenn Zeit ist, zum Beispiel Lefebvre, zum Beispiel Lucien Goldman und andere, sondern wir haben gerade die zwei als Hegel-Marxisten geltenden Exponenten außerhalb des sartrischen Kosmos gewählt, zumal Lukács gewählt, der ja einen Typus der marxistischen Orthodoxie vertritt und verkörpert im 20. Jahrhundert, den er selbst erklärt hat 1923. Was ist orthodoxer Marxismus? So heißt der Aufsatz, der berühmte Aufsatz in Geschichte und Klassenbewusstsein, dieser Aufsatzsammlung von 1923. Und die Antwort kann man gleich vorwegnehmen. Orthodoxer Marxismus ist laut Lukács damals schon lediglich die Methode, die Marx eingeführt und begründet hat. Nicht aber einzelne positive Aussagen über, sagen wir, Krisen und über auch Gesetzmäßigkeiten, sondern es geht um die Methode. Und diese von Hegel und von Marx gleichzeitig an Sartre-Kritik herantretenden Exponenten wollen wir jetzt einfach versuchen zu verstehen aus der Situation ihrer Zeit heraus. Und das nimmt einen gewissen Vorlauf in Anspruch. Ich kann nicht versprechen, dass wir dann, indem wir wie so eine Seilbrücke ans andere Ufer so einen Pflock so eine Befestigung auswerfen, so einen Brückenkopf, dann auch wirklich befriedigend eine solche Abrundung der Darstellung heute Abend schaffen können. Aber wir wollen es versuchen. Das muss man sich dann eben in der Online-Fassung geben, in all den Zitaten und so weiter, die hier nicht gebracht werden können, die ich nur umschreiben kann. Also Situation. Alle gehen sie historisch aus von dem, was Marx im 18. Primär des Louis Bonaparte 1850 bezeichnet als die Situation, die jede Umkehr unmöglich macht. Das ist Marx' Umschreibung für die proletarische Revolution, für die moderne Revolution. Und wie stellt sich nun aber die konkrete Situation um 1946 dar? Ungefähr um 1946, als Sartre dieses, schrieb er 1946 diesen Vortrag, ist L'existentialisme et humanisme oder so, hielt, der sehr einschlug auch über sein schon 43 vorgelegtes Buch Lettre et Lénia. Für Sartre, den Begründer auch der Zeitschrift mit dem Namen Situation, Situationen, kann man sagen, und da kann gleich vorangeschickt werden, was Lukács an Sartre interessiert, ist hauptsächlich gar nicht Sartre selbst, also die Lukács'sche Kritik, sondern das ist der Heidegger in Sartre. Das ist sozusagen der Fremdkörper, in dem ebenfalls von Hegel her seine phänomenologische Ontologie aufbauenden Sartre. Und damit beschäftigt sich die ganze Zeit in der Anfangsphase Lukács. Und ganz am Schluss geht er sozusagen auf Sartres Emanzipation von Heidegger weitgehend selber ein. Also, nach der Veröffentlichung von Das Sein und das Nichts 1943 im damals besetzten Frankreich erlangte Sartre, der mit Kant die absolute Freiheit als absolute Verantwortlichkeit ansah, eine für einen Philosophen seltene intellektuelle Reputation, indem er darauf beharrte, dass wir in unserer Wahl stets gänzlich und unwiderruflich frei sind. Er hält daran nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch fest. So schreibt er über das Schicksal der Franzosen während der Besatzungszeit 1944 in die Republik des Schweigens, bei Rowohlt unter dem Titel Paris unter der Besatzung nachzulesen. Zitat Sartre: Niemals waren wir freier als unter der deutschen Besatzung. Wir hatten all unsere Rechte verloren und in erster Linie das Recht zu sprechen. Jeden Tag warf man uns Schmähungen ins Gesicht und wir mussten schweigen. Massenweise verschleppte man uns als Arbeiter, als Juden, als politische Gefangene. Überall an den Mauern, in den Zeitungen, auf der Leinwand begegneten wir dem abscheulichen und faden Gesicht, das unsere Unterdrücker uns von uns geben wollten. Aufgrund all dessen waren wir frei. Da das Nazi-Gift bis in unser Denken eindrang, war jeder richtige Gedanke eine Eroberung. Da eine allmächtige Polizei versuchte, uns zum Schweigen zu bringen, wurde jedes Wort kostbar wie eine Grundsatzerklärung. Da wir verfolgt wurden, hatte jede unserer Gesten das Gewicht eines Engagements. Und die Wahl, die jeder von sich traf, war echt, weil sie angesichts des Todes fiel, weil sie sich stets in der Form lieber tot als hätte ausdrücken lassen. Zitat Ende. Durch sein enormes Prestige, aufgrund der Faszination, die seine Schriften, wir haben eben eine Kostprobe gehört, auf so viele Leser ausübten, aufgrund seiner Abhängigkeit von der Theorie Heideggers und seiner Deutung derselben Theorie, spielte Sartre in der Anfangsphase der französischen Heidegger-Rezeption eine entscheidende Rolle. Nur noch größeres Gewicht erhielt diese Beziehung in seinem berühmten Vortrag von 1946, L'existentialisme et l'humanisme, oder er fragt ja, et l'humanisme, als er direkt nach Kriegsende in der Auseinandersetzung mit dem atheistischen Existenzialismus und der Thematik von Freiheit, Engagement und Verantwortung erneut auf Heideggers Konzeption der menschlichen Wirklichkeit aufmerksam machte. Seine frühe Position verdankt sich sehr den Anschauungen von Husserl, Heidegger und Hegel. Und sein späteres Denken ist in gleichem Maße Marx und dem Marxismus verpflichtet. Jean Beaufret, der Hauptverantwortliche für die Inszenierung der zweiten Phase der französischen Heidegger-Diskussion, ist typisch für viele, die über Sartre zu Heidegger gekommen sind. Jean Beaufret schrieb später: Lange war Heidegger für mich nur der Hintergrund dessen, was mir vor allem bedeutend schien, Sartre. Und als ich meinen Abstecher nach Freiburg zu Heidegger unternahm, trieb mich immer noch die Neugier auf das, wodurch Sartres das Sein und das Nichts möglich geworden war. So die Situation, in der die marxistische Kritik Heideggers frontal begann. Für Lukács stellen sich jene Jahre zum Beispiel sehr fasslich dar in dem Essay Schicksalswende. Das war für Lukács die Situation jener Jahre. Der Essay Schicksalswende 1944 endet mit dem Fazit: Aus dem von Heidegger ideologisch mit herbeigeführten und fortan beschwiegenen Vernichtungslagerkomplex. Und Lukács schließt aus den Entscheidungen der Vergangenheit auf die Entscheidung der Jetztzeit. Hier ist eine ganz kurze Skizze von Lukács, dessen Bild verzerrt heute ist. Lukács hatte seit seiner Flucht aus Deutschland 1933 als KPD-Mitglied bis 1945 in der Sowjetunion als revolutionärer Intellektueller gearbeitet. Er hatte dort nach der einen Seite hin zäh und listig die stalinistische Doktrin eines erarischen, also eines staatstragenden sogenannten sozialistischen Realismus bekämpft, sowie eines anti-hegelianischen, antidialektischen sogenannten Diamat und Histomat. Er hatte die großen Säuberungen ab 1936 sowie eine monatelange Einkerkerung 1941 knapp überlebt. Vor allem aber analysierte Lukács mit einem theoretischen, ich finde das furchtbare deutsche Wort Einsatz, ich habe jetzt kein anderes wie kein anderer in jenen Jahren, systematisch und gründlich, ideologiekritisch die philosophischen Ursachen, die auf Basis der deutschen historischen Besonderheit, der sogenannten deutschen Misere und der deutschen Ideologie zu Hitler und seinem Volksstaat geführt hatten. Dabei standen Philosophen des Irrationalismus von Nietzsche bis Heidegger und der Existenzphilosophie von Kierkegaard wiederum bis Heidegger im grellen Fokus dieser materialistischen, antifetischistischen Ideologiekritik. Lukács springt also 1943 aufs Äußerste alarmiert und alarmierend angesichts der Aufdeckung des deutschen Todeskombinats in Lublin durch die vorrückende Rote Armee diese Kritik der deutschen Humanitätszerstörung auf den Punkt. Er schreibt in Schicksalswende: Achtung vor dem Menschentum in sich selbst, im Mitmenschen, im eigenen und fremden Volk fehlt der deutschen Geistigkeit. Seit in den Schicksalswenden des 19. Jahrhunderts, als das deutsche Volk zur Nation, zum Einheitsstaat geformt wurde, eine falsche, verzerrende Entscheidung fiel. Diese unbewusste, in wahre Freiheit umstilisierte Versklavtheit und Bedientenhaftigkeit öffnet jeder reaktionären Ideologie des imperialistischen Zeitalters in Deutschland innerlich Tür und Tor. Walter Lukács, doch gerade gegen jeglichen Fatalismus und Geschichtsdeterminismus betonend sofort, dass, Zitat, gerade unsere Auffassung von der geschichtlichen Bedingtheit freier Entscheidungen zeigt, wie ein solches Schicksal aus Taten und Entschlüssen der Menschen sich allmählich aufrichtet und erst im Laufe seiner Entfaltung. Wir wiederholen, die Taten von gestern sind die objektiven Voraussetzungen der Entscheidung von heute, einen immer schicksalhafteren Charakter erhält. Und Lukács weist zum Schluss dieses Essays immer mit dem Blick auf Heidegger, seine Herren, seine Kollaborateure und alle, die am Krieg gegen diese deutschen Zustände angesichts des Bruchs des Humanums der Gattungsgeschichte versagten, darauf hin, Zitat Lukács, wie die bisher versäumten oder falsch gefällten Entscheidungen den Weg zu Hitler und seinem Todeskombinat ebneten. Die Stunde der Schicksalswende hat geschlagen. Der große deutsche Dramatiker Friedrich Hebbel, der tiefer als alle anderen den dramatischen Charakter des ganzen Lebens erkannt hat, hat die Bedeutung solcher Schicksalswenden tief charakterisiert. Er lässt seine Mariamne zu Herodes sagen, du hast vielleicht gerade jetzt dein Schicksal in den Händen und kannst es wenden, wie es dir gefällt. Für jeden Menschen kommt der Augenblick, in dem der Lenker seines Sterns ihm selbst die Zügel übergibt. Lukács zitiert dann nicht weiter diese Hebbel-Verse, wo es heißt, nur das ist schlimm, dass er den Augenblick nicht kennt, dass jeder es sein kann, der vorüberrollt. Also mit diesem echten Pathos, auch lyrischer Situationsbestimmung und Situationsschilderung schließt Lukács die Kennzeichnung jener Situation ab. Wir werden gleich sehr prosaisch fragen müssen, ob für Lukács mit dem Lenker seines Sterns damals konkret nicht etwa doch Stalin und die KP gemeint waren. Doch zunächst gilt es, die Situation der Situationistinnen zu kennzeichnen, die es damals ja noch gar nicht als solche gab, sondern es waren junge Leute, ganz junge Leute, Heranwachsende, in jener Zeit eigentlich noch Kinder, die erst so gegen Ende der 40er Jahre sich zu einer sogenannten lettristischen Bewegung zusammenfanden, sehr klein, hauptsächlich in Paris, und die sich sahen als damals noch, bevor sie dann 10 Jahre später die Situationistische Internationale gründeten, einige aus dem Kern dieser Gruppen, sie sahen sich als enfant perdu, aber schon damals bezeichneten sie sich bald so, nämlich verlorene Kinder. Und enfant perdu zu sein, war die Ausgangserfahrung, die Ursituation jener Jugendlichen, die während der 1940er Jahre im von Deutschland besetzten Frankreich noch Kinder gewesen waren und die sich nun während der Nachkriegszeit in einer in jeder Beziehung Trümmerlandschaft als absolut am Rande der wiederhergestellten Bürgergesellschaft Überlebende, Proletarisierte und Subproletarisierte als Dropouts und Outcasts mit höchstem kritischen Sinn und teilweise schon theoretischem Heißhunger, die Wiederaufnahme des in Europa bis 1940 besiegten anarcho-kommunistischen Klassenkrieges zu ihrem Anliegen machten. Nun aber jenseits aller überkommenen und bestehenden Apparate und Strukturen. Diese Neuerfindung der Revolution nannten sie dann als lettristische Bewegung ab Anfang der 1950er Jahre Psychogeographie und einige Jahre später, in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, die Konstruktion von Situationen. Diese Strategie ging davon aus, dass sowohl in der politischen wie in der künstlerischen Sphäre keinerlei revolutionäre Avantgarde mehr existierte, dass deren Aufgaben jedoch in völlig anderen neuen Formen aufzuheben und zu erfüllen wären, bis hin zu einer revolutionären Selbstorganisierung des modernen Proletariats inmitten der entwickelsten Konsumgesellschaft. Diese Gesellschaft bezeichnen sie als die Gesellschaft des Spektakels und den neuen kommunistischen Organisationsansatz, den sie sozusagen erfanden, ab 1957 als Situationistische Internationale. Die herrschende politische Situation, die es aufzuheben gelte, war politökonomisch dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund der fortgesetzten Konterrevolutionen seit dem Ausgang des Ersten und endgültig des Zweiten Weltkrieges, wie sie schrieben, damals schon in der Lettristenzeit, so etwa 1954, die Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse nicht nur reif sind, sondern bereits zu faulen begonnen haben. Und künstlerisch kennzeichnet ein Kunsthistoriker die schon von den lettristischen Vorläuferinnen der SI vorgefundene Situation so, das ist von Roberto Ort aus einem bekannten klassischen Buch, kunstgeschichtlichen Buch über die Geschichte der Situationisten, dass die Rückkehr der künstlerischen Tendenzen, die der Faschismus bewusst zerstört oder vertrieben hatte, Surrealismus, Bauhaus oder Expressionisten zum Beispiel, gleich nach 1945 organisiert wurde, diese Rückkehr, dass aber diese Bewegungen nicht mehr auf eine lebendige Grundlage gestellt werden konnten und künstlich am Leben erhalten wurden, ihr Erfolg also eine sozusagen abgesprochene Sache war, ist der deutlichste Ausdruck der neuen Situation. Es übersehen zu wollen, eine ungeschichtliche Anstrengung, und es zu thematisieren, ein für den Bereich des Imaginären geradezu lebenswichtiges Unterfangen. Das Imaginäre, wie es der Kunstprofessor nennt, bezeichnet das, was Marx die Lebenssituation der Proletarisierten in der bürgerlich-kapitalistischen Moderne nach der Seite des Unbewussten und Vorbewussten hin, den lohnabhängigen Alltag in der Dimension der Bilderproduktion also, das heißt der Produktion von seriellen Formen sinnlicher Anschauung, Vorstellungen, Weltbildern, Lebensstilen, Role Models, weltanschaulichen Normen und allen symbolischen Repräsentanzen, wie Freud es nannte, eine erweiterte Reproduktion, die mit der totalen Warenproduktion einhergeht und die dem subjektiven, was Walter Benjamin nannte, Traumschlaf des Proletariats innerhalb der objektiv von ihm produzierten Kapitalakkumulation entspricht. Diese Dimension nannten die Situationistinnen dann das Spektakel. Eine Definition, die berühmt geworden ist: Das Spektakel ist das Kapital, das einen derartigen Akkumulationsgrad erreicht hat, dass es Bild wird, zum Bild wird. Damit ist die generelle Lebenssituation der Individuen wie die gesellschaftliche Klassenkonstellation, die historische Situation der Klassenkämpfe in der Ära nach 1945 hochgradig zugleich von den Formen der Aisthesis, nehmen wir das mal als Chiffre für die sinnliche Erkenntnis, heißt es ursprünglich, Aisthesis bestimmt, die insbesondere als Kulturindustrie, als massenserielle technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks, aber basal bereits als Religion des Alltagslebens, wie Marx es nannte, ubiquitär, also allüberall das Imaginäre bzw. den Traum von einer Sache, eine Marx'sche Formel, die Träume und Wunschfantasien vom Leben im Guten wie im Bösen prägt und reproduziert. So gelte es, wie es in These 199 des Buches Die Gesellschaft des Spektakels heißt, gelte es materialistisch, die Gesellschaft des Bildes in ihrer ganzen Tiefe zu begreifen. Die Wahrheit dieser Gesellschaft ist nichts anderes als die Negation dieser Gesellschaft. Angesichts dieser neuartigen materialistischen Wahrnehmung war es, dass die lettristische und dann die situationistische Internationale sich zunächst zu einem großen Teil aus ästhetisch und künstlerisch aktiven Außenseitern zusammensetzte. Entschuldigung, ja. Ich will halt durch. Soll ja auch so Skizzen sein, ja gut. 1963, als nach 5 Jahren die situationistische Internationale die professionellen bzw. ambitionierten Künstler aus der Organisation fast alle ausgeschlossen hatte, schrieb der als Junkie der SI galt, Alexander Trocky, in dem Essay Technik des Weltkuh über die konsolidierte Normalität des kapitalistischen Bilderkonsums, die Situation der falschen Wahl und sinnlosen Entscheidungen innerhalb des Spektakels als dem, wie er sagte, im Grund der permanenten Ohnmacht der Intelligenz gegenüber den Ereignissen, für die keiner als verantwortlich betrachtet werden kann, einem offenen Sturzbach aus blutigem Unheil, dem natürlichen Ergebnis dieser komplizierten Gesamtheit von meist unbewussten und unkontrollierten Ereignissen, die bisher die Geschichte der Menschen ausgemacht haben. Ohne verabredete Organisation ist jede Aktion unmöglich. Die Energie der Individuen und der beschränkten Gruppen geht in den x kleinen Gesten einer zusammenhanglosen Forderung verloren. Hier ein Manifest, da ein Hungerstreik. Außerdem setzen solche Protestkundgebungen die Rationalität des gesellschaftlichen Verhaltens insgesamt voraus, das Warnzeichen ihrer Nichtigkeit. Wenn die Veränderung mit voller Absicht durchgeführt werden soll, müssen die Menschen auf diese oder jene Art und Weise ihre Wirkung auf den gesellschaftlichen Rahmen definieren. Wir sind der Meinung, dass es schon einen Kern von Menschen gibt, die fähig sind, einen neuen und fruchtbaren Gedanken durchzusetzen, wenn sie sich selbst stufenweise und experimentell an diese Aufgabe machen. Die Welt wartet darauf, dass sie sich dieser Sache annehmen. Wir haben schon jede Vorstellung eines Angriffs ohne Deckung von uns gewiesen. Der Geist kann nicht der brutalen Stärke in einem offenen Kampf entgegentreten. Es kommt vielmehr darauf an, klar und vorurteilslos zu verstehen, welche Kräfte in der Welt tätig sind, aus deren gegenseitiger Einwirkung die Zukunft entstehen wird. Weiter dann ruhig und ohne Empörung durch eine Art von geistigem Jiu-Jitsu, die uns aufgrund unserer Intelligenz eigen ist, zu modifizieren, zu verbessern, zu kompromittieren, abzulenken, zu korrumpieren, zu zerfressen und umzudrehen, die Anstifter dessen zu sein, was wir den unsichtbaren Aufruhr nennen können. Er wird für die große Mehrheit der Menschen nicht wie etwas geschehen, falls er geschieht, wofür sie abgestimmt oder offiziell gekämpft haben, sondern wie ein Wechsel der Jahreszeit. Sie werden auf einmal drin sein und durch die Situation selbst dazu getrieben, alles von einer solchen Situation aus bewusst von Neuem zu schaffen. eine innere und äußere Geschichte, die endlich die eigene geworden ist. Zitat Ende, das war ungefähr 1963 geschrieben. Auch hier steht noch die sogenannte Intelligenz sehr im Vordergrund der strategischen Überlegungen. Wir müssen nachschieben, dass Lukács auch darauf kommen wir aber noch, die Intelligenz, die Intelligenzia in der bürgerlichen Gesellschaft, auch gerade der Nachkriegsära, in der sozusagen im Zeitgeist des Existenzialismus vor allem die Intellektuellen im Auge hatte. Der sogenannte Verrat der Intellektuellen, so ein Buchtitel, ein berühmter von Julien Bandard, ich glaube aus den 30er Jahren, war ein Trauma seit der Ära der zwei Weltkriege gewesen und für linkskommunistische Strömungen, zu denen auch noch die SI, wir kürzen Situationistische Internationale bequemlichkeitshalber immer als SI jetzt ab, zu denen auch noch die SI gehörte, zu diesen linkskommunistischen Strömungen, für die hatte diese Erfahrung zu einer Art proletaristischem Anti-Intellektualismus geführt. Auch für Lukács, der stets selbst Hassobjekt anti-intellektualistischer Diskriminierung war, stellte sich bei der Einschätzung der Klassenkampfsituation seit 1945 immer stärker das Problem der, wie er es später nannte, Verantwortung des Philosophen, Verantwortung des Intellektuellen und der Einwirkung auf die Schicht der Intellektuellen insgesamt. Darauf ist gleich zu kommen. Das SI-Zitat sollte übrigens nicht zu dem Kurzschluss verleiten, die situationistische antispektakuläre Konzeption mit jenem gegenwärtigen Hype vom sogenannten unsichtbaren Aufstand, jenes sogenannten unsichtbaren Komitees zu identifizieren, die zurzeit vorübergehend in den Feuilletons, bewegungslinken Konventikeln und bei naiven Nostalgikern der Sponti sowie autonomen Bewegung vergangener Zeiten Furore macht. Vielmehr bedient sich dieses gegenwärtig inszenierte Komitee ein visibles Spektakel, umgekehrt der Rekuperation, also das nannten diese Situationisten für Besetzung, missbräuchliche Vereinnahmung der situationistischen Terminologie von damals und dreht diese für die links-heideggeristische Tikkun-Ideologie um, also im Sinne des Heidegger-Schülers Agamben und anderer Neodeleuzisten, zu deren jetzigem Versuch einer quasi Neuauflage einer Attack-Vernetzungsorganisation wie vor 10 bis 15 Jahren unter dem Professor Bourdieu auch die übliche beliebte pro-situationistische Verstaatlichungsoperation umgedrehter situationistischer Elemente gehört. Entgegen dem momentan angesagten Agambenismus von Tikkun gilt es sogleich festzustellen, dass die situationistische Theoriebildung mit jeglichem Bezug auf Heidegger unvereinbar war, wie sich gerade an der Frage des Unbewussten im Verhältnis zum Bewusstsein, und zwar vor allem im Sinne der freudschen Massenpsychologie, zeigen lässt, und wie die Situationisten, die am Beispiel des Sprachverdunklers und Sprachverdinglichers Jacques Lacan kritisierten. So schrieben sie 1966 in dem Essay Die Abenteuer des parzellierten Resultats, und das zeigt, wie sie zu Heidegger und damit auch zu Sartre standen, indem die Psychoanalyse es geduldet hat, ich lese es aber jetzt über die Psychoanalyse nicht, führt zu weit, sie schrieben zu dem Psychoanalytiker Lacan, so nimmt ein Lacan in den Pariser Salons unter Bewunderung aller Schwachköpfe Heideggers Rezept wieder auf, mit dem dieser so erfolgreich war, dass viele Schöngeister nicht glauben wollen, dass ein so tiefer Denker wirklich ein Nazi gewesen sein kann. Heidegger und Lacan übernehmen diese dunkle Zersplitterung der Sprache, die sie in der letzten Entwicklungsstufe der modernen poetischen Literatur gefunden haben, und gerade dort hatte diese Zersplitterung einen tiefen Sinn. Mit dem einzigen Motiv, übernehmen sie diese, Spiegelfechterei zu betreiben. Sie nehmen diesen Stil auf der untersten Stufe des literarischen Talents, aber in ihrem sogenannten Spezialfach wieder auf. Also als Philosoph, als Psychoanalytiker und so weiter. Dann wertet der vermeintliche Ernst des Philosophen bzw. Psychoanalytikers die Dunkelheit auf, die bei den letzten Dichtern als ein unmotiviertes und die Bequemlichkeit des Lesers störendes Spiel so sehr kritisiert wurde. Dafür aber verdeckt die hier wirklich leere und hochtrabende Dunkelheit das Nichts ihrer Reden und macht es dem einen und dem anderen möglich, die kulturelle Schau einer Fortsetzung dieser alten philosophierenden Formen des getrennten Denkens zu organisieren, die seit langem vom Denken getrennt, versteinert und tot sind. Ihr Modernismus bekleidet sich in Pompeji. Sie hatten anfangs eine Anspielung auf Under the Volcano, einen berühmten Romantitel von Malcolm Lowry, gemacht. So können wir also hier für die Einschätzung der Situation seit Mitte der 1940er Jahre sowohl bei den späteren Situationistinnen als auch bei Lukács festhalten, dass ihr gemeinsamer sozialer Bezugspunkt das Verhältnis der sogenannten Intellektuellen zur proletarischen Revolution ist und ihr gemeinsamer Abstoßungspunkt der NS-Philosophaster Heidegger und sein Einfluss. Dieser Einfluss aber wuchs ausgerechnet seit 1946 sprunghaft in Frankreich, vermittelt durch Sartre. Nun zurück zu Lukács. Für Lukács stellte sich die Frage der proletarischen Revolution nach ihrer säkularen Niederlage 1933 bis 1945 insbesondere in Frankreich als Fortsetzung und Konsolidierung der sogenannten Volksfrontpolitik. Man kann dem Inhalt nach sagen, dem Anspruch nach antifaschistischen Allianz, unter KP-Hegemonie da. Und als deren Aufgabe, die wenn nicht parteikommunistische, dann aber zumindest antifaschistisch-demokratische Hegemonie, ideologisch, so nannte es Lukács, besonders über die Intellektuellen zu erringen. So abgeschmackt diese Aufgabenstellung für uns heute klingen mag, es gilt im damaligen Zeithorizont zu verstehen, dass in der traumatisierten Wahrnehmung unmittelbar nach der ungeheuer opferreich errungenen Niederwerfung NS-Deutschlands die neue Klassenkampfkonstellation nach 1945 sich tatsächlich in rasanter Beschleunigung als bedrohliche Möglichkeit eines sogenannten neuen Faschismus abzuzeichnen schien. Man denke nur an die Allianz US-Reaktion mit westeuropäischer Reaktion und den alten Nazis in Westdeutschland im Adenauer-Regime. Für Lukács, der die Existenzialphilosophie seit Heideggers Prä-NS- und direkten NS-Formulierung nur als ultrareaktionäre Ideologiebildung registriert und analysiert hat, stellt sich Sartres philosophische sogenannte Humanisierung des Existenzialismus zunächst nur als eine erschreckende Verdrängung dar, in den praktischen Implikationen aber als ideologisch-politische Verdrängung des KP-Einflusses in dieser Situation durch den Existenzialismus. Und so behandelt Lukács bis in die 50er Jahre hinein auch die sartrische Linkswendung unter der Devise Heidegger versus Marx. Wir haben in unserem Ankündigungstext Lukács als eher revolutionär-konservativen Kritiker Sartres bezeichnet. Nicht nur, dass die Begründung des westlichen Marxismus durch Lukács 1923 sich zugleich als Restitution des sogenannten orthodoxen Marxismus in der Definition einer von Marx datierenden, kohärenten, unteilbaren, materialistisch historisierenden Methode sieht, und nicht nur, dass seit dem ästhetischen Einschätzungsstreit um Expressionismus und andere kunstmodernistische Avantgarde-Bewegungen Lukács spätestens seit den 1930er Jahren auch in der kulturellen und nicht nur in der politischen Sphäre als Streiter für eine Allianz des Kommunismus mit dem progressiven sogenannten bürgerlichen Erbe gilt, so wie er seit den sogenannten Blum-Thesen, das war sein Pseudonym, 1929, immer wieder erneut als Vorkämpfer einer politischen Allianz, einer sogenannten demokratischen Diktatur, mit allen Elementen bürgerlicher Demokratie auftritt. Sondern gerade dem modernistisch daherkommenden sartrischen Existenzialismus als Modebewegung der Nachkriegsära gegenüber nimmt sich Lukács skeptische Abwehr aus dem spätstalinistischen Lager des Kalten Krieges heraus natürlich auf den ersten Blick wie ein grauer Konservativismus aus. Und so schlug es denn auch dem Teilnehmer des Philosophenkongresses 1946 in Genf als stumme Frage fast ungläubig entgegen: Monsieur est marxiste, comment peut on être marxiste? Also die Lettre persane von, ich glaube, Montesquieu im 18. Jahrhundert, wie kann man nur Perser sein? Man verstand nicht, so Lukács in einem Interview, wie einer, der ein gebildeter Mensch ist, mehrere Sprachen und allerlei Kulturen kennt, ein Marxist sein kann. Doch richtete sich Lukács streitend für, wie er es damals nannte, den Marxismus als eine wissenschaftliche Weltanschauung, gerade nicht gegen die demokratischen Strömungen innerhalb des damaligen Siegeszuges des American Way of Life, sondern gegen die Erneuerung aller möglichen antidemokratischen, antihumanistischen, irrationalistischen, sogenannten aristokratischen Weltanschauungen. So nannte es Lukács in einem Interview am 6.10.1946 über seine Genfer Reise. Ich sprach, sagt er da, von der Krise der Demokratie, der Krise des Glaubens an die Vernunft und des Humanismus. Überall zeigte ich, dass infolge der Krisen konsequent gegen die Massen gerichtete aristokratische Weltanschauungen entstanden, die die Intelligenz handlungsunfähig machten. Das wurde noch durch jene Eigenart der modernen aristokratischen Weltanschauungen gesteigert, dass sie das öffentliche Leben als gegnerisch, die Politik und Ökonomie als eine niedrigere Sphäre betrachten und den Menschen auf diese Weise einzig und allein auf die individuelle, private Sphäre verweisen. In dieser Verstümmelung des Menschen steht die heute gangbarste philosophische Strömung, der Existenzialismus, an der Spitze. Gegen Ende meines Vortrags in Genf nahm ich für die Herausbildung der demokratischen Weltanschauung Stellung. Ich betonte, dass der Ausweg in einem Zusammenschluss aller demokratischen Kräfte besteht, wie es das Bündnis der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten und Englands 1941 gegen den Faschismus war. So die etwas naiv heute klingende Einschätzung von Lukács gegenüber dem Existenzialismus, einer aristokratischen Weltanschauung in seinen Augen. Lukács sieht also damals zwei Weltanschauungsblöcke aufeinander prallen, von denen der eine alle antifaschistischen, demokratischen und humanistischen Züge revolutionär in sich vereint, während der andere Block, trotz seiner modernistischen oder gar linken Erscheinungsform, American Way of Life und so weiter, Freedom and Democracy, nichts wirklich erneuern kann als die Gespenster der Vergangenheit. In dieser auch zugleich politischen Konfrontation, das Bündnis der US-Reaktion mit den restituierten NS-Eliten in Westdeutschland, zwecks Rollback Policy mit Kurs auf Dritten Weltkrieg im Blick, erscheint Sartres Version des Existenzialismus-Humanismus damals für Lukács nur als täuschend nach links ausgelegter Heidegger für die progressive Intelligenz. Wir sehen heute, nachdem die jahrzehntelange Auseinandersetzung zu deren Lebzeiten von Sartre und Lukács ausgefochten ist, aber viel schärfer, was Lukács, der Sartre die Verdrängung im doppelten Sinne vorwirft, einmal als Verdrängung der NS-Vergangenheit mit Heidegger, zugleich als Verdrängung des Marxismus in der Gegenwart, ebenfalls mit Heidegger, was hingegen Lukács von 1945 bis zu seinem Tode sehr weitgehend selbst verdrängt. Lukács verdrängt nämlich den Geschichtsbruch, die Implikationen der Shoah, kaum weniger, als es der gesamte KP-Marxismus bis heute tut. Das ist der hohe, zu hohe Preis für sein konservatives Festhalten an der Kontinuität der Revolutionsgeschichte, trotz oftmals eingestandener Diskontinuitäten, als vermeintlich ungebrochen übergreifendem Moment im Rahmen einer Weltanschauungsorthodoxie. Wir werden zeigen können, wie weit es Lukács späterhin gelingt, dieses verdrängende Geschichtsbild zu überwinden. Demgegenüber ist diese Verdrängungsleistung, die hinsichtlich der marxistischen Orthodoxie mit einer geradezu Verleugnung des Antisemitismus-Syndroms in der modernen Geschichte einhergeht, bei Sartre jedenfalls nicht der Fall. Denn Sartre ist es, der bereits 1946 oder 47 mit seinen Reflexions sur la question juive, also Reflexion zur Judenfrage, ungefähr zeitgleich mit der berühmten wegweisenden Konferenz der Psychoanalytiker und Sozialphilosophen Adorno, Simmel, Horkheimer, Fenichel und anderen in Los Angeles, nicht nur auf die epidemische Gefährlichkeit und epochale antihumanistische Beschaffenheit des Antisemitismus aufmerksam macht, sondern Sartre, der sogar selbst eine bedeutende sozialpsychologische Analyse des Antisemitismus vorlegt. Werfen wir hier wieder kurz einen Blick auf die damals nur erst jugendlichen Vorläufer der SI, die sich als Lettristinnen und Präsituationistinnen zusammenfanden. Für diese Enfants perdus ist der Bruch der Revolutionsgeschichte schon 1937 eingetreten. Mit dem Linkskommunismus bis heute teilen die Situationistinnen dann, solange es sie gibt, bis 1972, eine Ausblendung des Geschichtsbruchs durch die Shoah und eine Leugnung der entscheidenden Rolle des Antisemitismus für den Bruch der Revolutionsgeschichte. Bei den Lettristinnen und der SI blieb bis zuletzt das Beschweigen von Auschwitz, trotz des jahrelangen Auschwitz-Prozesses, direkt sozusagen unter ihrer Nase, während ihrer nachkünstlerischen Phase ab 1963, blieb dieses Beschweigen total. Obwohl die Begründer der lettristischen Bewegung, vor allem Isidor Isou, also 1947, 48 kam der schon nach Paris, direkt aus Rumänien, wo er direkt der Vernichtung entronnen war, auch Pomeran und andere mit jüdischem Hintergrund, und die Shoah teilweise auch bei Isou in diesen avantgardistischen Objektivationen, also Lautgedichte, Sprechgedichte, wir haben sie sogar als auf Tonträger heute noch, thematisiert wurden, war das darauffolgende, sich von Isidor Isou, dem Begründer der lettristischen Bewegung, absetzende Selbstverständnis der präsituationistischen lettristische internationale Mitglieder explizit das von, wie sie selbst von sich sagten, Experten des Vergessens. Wir sind Experten, wir sind Spezialisten des Vergessens. Die ganze Zeit zwischen 1937 bis 1947 war diesen unter einer Art posttraumatischer Betäubung stehenden Enfants perdus, die ja während der NS-Okkupation noch Kinder gewesen und teilweise nur knapp mit dem Leben davon gekommen waren, dermaßen fremd, verhasst und widerwärtig, diese ganze Zeit, 37 bis 47 etwa, wie die ganze Erwachsenenwelt der darauffolgenden nachkriegskapitalistischen und volksfrontstalinistischen Nachkriegszeit, dass sie als heranwachsende avantgardistische Revolutionäre nur einen doppelten Wunsch artikulieren und wahrmachen wollten. Eines nannten sie in der Formel die Rückkehr des revolutionären Proletariats als die Rückkehr des Verdrängten der modernen Geschichte. Und zum anderen in der Formel aber das 20. Jahrhundert so schnell wie möglich verlassen. Beide, Situationistinnen wie Lukács, hegen trotz oder gerade wegen dieser Verdrängungsleistung eine ausgesprochene Aversion gegen allen dunklen, hermetischen Irrationalismus einerseits und zugleich gegen alles platte, rationalistische, sozusagen Positive Thinking andererseits. Man könnte sagen, der heideggersche Abgrund, das Nicht-Nichts, ist ihnen ebenso verhasst wie der bürgerliche Konformismus des passiven Geschwätzes, das sich ans Bestehende hält, um dieses positivistisch zu reproduzieren. Beide Extreme, die Dunkelheit und den platten Rationalismus, wittern sie aber in Sartre und in seinem modischen Publikum verkörpert. Und Lukács prägte dafür die Formel vom konformistischen Nonkonformismus. Ebenfalls setzen bei ihrer Kritik sowohl die SI wie Lukács die Aisthesis, die Poesie und die künstlerischen Objektivationen gleichermaßen hoch an, eben als Indikatoren historischer Wahrheit gegen Irrationalismus und platten Rationalismus. Das heideggersche Dogma, die Sprache ist das Haus des Seins, also das verabsolutierte sogenannte Interaktions- oder Kommunikationsparadigma, wird in seiner gesellschaftlichen, klassenherrschaftlichen Funktion begriffen, wie es die SI 1966 in ihrem Essay Einleitung zu einem situationistischen Wörterbuch auf den Punkt gegen Heidegger bringt. Sie schreibt da: Denn im Sprachgebrauch wohnt die Macht. Von den Worten zu den Ideen ist es nur ein Schritt, den die Macht und ihre Denker immer tun. Alle Sprachtheorien, vom schwachsinnigen Mystizismus des Seins bis zur höchsten unterdrückenden Rationalität der kybernetischen Maschine, gehören zu einer und derselben Welt, und zwar zur Rede der Macht, die als einzig mögliche Bezugswelt, als die universelle Vermittlung betrachtet wird. Wie der christliche Gott die notwendige Vermittlung zwischen zwei Bewusstseinen, sozusagen zwischen dem Bewusstsein und dem Selbst ist, so lässt sich die Rede der Macht inmitten jeder Kommunikation häuslich nieder, wird sie die notwendige Vermittlung vom Selbst zum Selbst. So gelingt es ihr, die Kritik in den Griff zu bekommen, indem sie sie von vornherein auf ihren eigenen Boden stellt, also den Boden der Sprache, sie von innen her kontrolliert und durchsetzt. Die Kritik des herrschenden Sprachgebrauchs, seine Zweckentfremdung, wird die permanente Praxis der neuen revolutionären Theorie werden müssen. So kritisiert die SI die auf dem Kopf stehende Ontologie Heideggers, in der die Sprache sozusagen über das gesellschaftliche Sein gestülpt wird. Für Lukács, der die Situation immer von der Geschichtskontinuität strategisch und von daher auch aus immer auch taktisch bestimmt, also gewissermaßen tendenziell objektivistisch, ist der sogenannte Subjektivismus gerade der Kern des Existenzialismus, festgemacht an Heidegger, weiter zurückgehend auf Kierkegaard. Und so wird auch Sartre von Lukács zunächst vermittelt über die Kritik von Heideggers Antihumanismus angegriffen. Den offiziellen Vorwand für Heideggers Humanismusbrief, der zur Grundlage der französischen Heidegger-Orthodoxie wurde, lieferte ja Sartres enthusiastischer Anspruch, sein Existenzialismus beruhe auf Heideggers Fundamentalontologie. Heidegger konnte mit seinem Humanismusbrief die französische Philosophiedebatte nachhaltig beeinflussen. Dies geschah in den unterschiedlichsten Formen, zu denen auch Althussers marxistischer Antihumanismus gehörte später. Bezeichnend in der jetzt folgenden Kritik Lukács am Humanismusbrief Heideggers ist die Vermittlung über die Deutung des von Heidegger zu seiner Entlastung angeführten Dichters Hölderlin. Da schreibt Lukács in Heidegger Redivivus 1947, also Heidegger wieder auferstanden, zum Humanismusbrief Heideggers 1947. Die Zentralfrage ist der Humanismus. Heidegger bekennt sich dazu, dass sein Hauptwerk Sein und Zeit gegen den Humanismus gerichtet ist. Aber fügt er hinzu, dieser Gegensatz, Zitat Heidegger, dieser Gegensatz bedeutet nicht, dass sich ein solches Denken auf die Gegenseite des Humanismus schlägt und das Inhumane befürwortet, die Unmenschlichkeit verteidigt und die Würde des Menschen herabsetzt. Gegen den Humanismus wird gedacht, weil er die Humanitas des Menschen nicht hoch genug ansetzt, so Heidegger. Und an einer anderen Stelle verteidigt er sich heftig gegen die Vorwürfe, mit dem Irrationalismus, dem Atheismus, dem Nihilismus überhaupt etwas zu tun zu haben. So Lukács. Lukács greift nun die Tatsache auf, dass sich der postnationalsozialistische Denker Heidegger hinter dem prähumanistischen Dichter Hölderlin versteckt. Und Lukács schreibt, Hölderlin repräsentiert für Heidegger eine tiefere Stellungnahme, eine über den Humanismus hinausgehende weltanschauliche Attitüde, indem er anfänglicher denkt als Goethe oder der sonstige historische Humanismus. Wenn man die heutige philosophische Position Heideggers kritisch würdigen, auf ihre Perspektiven untersuchen, mit Sein und Zeit vergleichen will, kommt es also darauf an, den Sinn dieses Anfänglichen etwas näher zu betrachten. Heidegger sagt nach der Feststellung des sogenannten Überhumanismus Hölderlins, darum haben die jungen Deutschen, die von Hölderlin wussten, angesichts des Todes anderes gedacht und gelebt, als das, was die Öffentlichkeit als deutsche Meinung ausgab. Zitat Ende. Wenn damit, schreibt nur Lukács, nur gesagt werden sollte, dass viele der jungen Deutschen, die an Hitlers Feldzügen teilnahmen, aber beiläufig gesagt sich nicht nur in einer Situation angesichts des Todes befanden, sondern auch in der, dass sie im besten Fall Zeugen, passive Teilnehmer der Raub- und Mordtaten, der Vergewaltigungen von Frauen und Kindern und so weiter durch die Hitlerarmee waren, nicht alle die Nazi-Ideologie teilten, so wäre dies ein Gemeinplatz, obwohl ebenfalls beiläufig gesagt werden muss, dass die Hitlerzeit nicht nur bei Heidegger eine neue, unseres Erachtens diesen völlig verzerrende Begeisterung für Hölderlin entfachte, sondern auch bei den offiziellen Nazi-Ideologen, bei Rosenberg, Bäumler und anderen. Wenn also mit dieser Pointe von einem Übertreffen des Humanismus die Rede ist, von einem Hinausgehen über das bloße Weltbürgertum Goethes, klingen diese Sätze Heideggers gelinde gesagt etwas verdächtig. Etwa so, ihr Unverständigen verurteilt die Barbarei des Hitlertums, der Hitlerjugend. Was wisst ihr, die ihr das wesentlich Anfänglichere nicht kennt, die ihr über das jeweils Seiende nie hinausblicken könnt, von dem inneren Leben jener Jünglinge, der Anhänger Heideggers und mit ihnen auch von Heidegger selbst, die das Sein des Seienden erlebnishaft und gedanklich zu erfassen imstande sind. Das Anfänglichere ist hier ein moralisches und philosophisches Inkognito. Heideggers neue Philosophie klingt an dieser Stelle ebenso an Kierkegaard an wie die alte. Ein Inkognito, hinter dem sich was immer verbergen kann, das zwischen die wahrnehmbaren Taten des Menschen und seine allein wahrhaftige, allein eigentliche Existenz eine Barriere der Unerkennbarkeit setzt. Je höher sich ein solches Prinzip über die Sphäre des Seienden erhebt, desto mehr entsteht, freilich nur von diesem Prinzip aus gesehen, eine Atmosphäre der generellen Indeterminiertheit des Irrationalismus. Gleichviel, ob mit dem Prinzip selbst etwas an sich Irrationalistisches gemeint ist oder nicht. Heideggers Selbstverteidigung gegen den Irrationalismus steht also auf tönernen Füßen. Mit Recht spricht Hegel an methodologisch ähnlich gelagerten Stellen von einer erhabenen Hohlheit und von einer reinen und eklen, also ekligen Höhe der Abstraktion. Im zweiten Zug nun nähert sich Lukács der Existenzphilosophie noch grundsätzlicher ausholend und erreicht damit endlich auch die humanistische französische Variante, indem er die marxische Methode der Ideologiekritik explizit in Anschlag bringt. Ich will aber das jetzt nicht vorlesen. Ich will das nur kurz kennzeichnen, wie Lukács vorgeht in seiner ersten Sartre-Kritik, die strikt immer von Heidegger entwickelt ist und sozusagen von Heidegger abhebt. Dann zeigt Lukács wiederum, wie Heidegger und Sartre sich immer schärfer in der Frage der Gesellschaftlichkeit des sogenannten In-der-Welt-Seins auseinanderdifferenzieren. Er schreibt, mit Sartre polemisierend lehnt Heidegger für das von ihm intentionierte Sein ausdrücklich jede Verbindung mit der realen gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit ab. Und nun, nachdem er Heideggers entgeschichtlichte, beziehungsweise also das, nachdem Lukács nun Heideggers entgeschichtlichte, beziehungsweise übergeschichtlich, pseudogeschichtliche, ontologisierte und enthumanisierte Rede vom Geschick und Weltschicksal, der Heimatlosigkeit, auf die marxische Analyse des historisch konkreten Warenfetischismus und Kapitalfetischismus rückgeführt und als ideologisch verzerrte Form der darauf beruhenden Entfremdung des Menschen bloßgestellt hat, legt er die Kritik methodologisch noch tiefer und argumentiert ontologiekritisch grundsätzlich. Er schreibt, Heidegger beginnt seine Bemerkung über Marx in dem Humanismusbrief 1947, also der neue Heidegger, beginnt seine Bemerkung über Marx mit den Worten, die Heimatlosigkeit wird ein Weltschicksal. Deshalb ist es nötig, dieses Geschick seinsgeschichtlich zu denken. Er schreibt weiter, der Heidegger, die so zu denkende Heimatlosigkeit beruht in der Seinsverlassenheit des Seienden. Sie ist ein Zeichen der Seinsvergessenheit. Dieser zufolge bleibt die Wahrheit des Seins ungedacht. Also die Wahrheit des Seins ungedacht. Zitat Ende Heidegger. Nun Lukács dazu, Heidegger jongliert hier, wie in Sein und Zeit, zwischen einem extremen Subjektivismus und einer Pseudo-Objektivität. Wir sagen Pseudo-Objektivität, denn objektiv ist eine Seinsverlassenheit des Seienden ein gedankliches Unding. Die Komplimente an die Adresse des Marxismus haben also philosophisch wenig zu bedeuten. Sie sind höchstens als Symptome interessant, als Druck der objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit sogar auf an und für sich widerstrebende Intellektuelle oder Intellekte, schreibt er. So war die Lage bereits in der präfaschistischen Philosophie und Soziologie. Das Problem der sogenannten heideggerschen Anfänglichkeit ist also, so schreibt Lukács weiter, mit dem der Heimatlosigkeit des Menschen in der Tat aufs Innigste verknüpft. Verständlicherweise, denn dies ist ein Grunderlebnis des, in Klammern bürgerlichen, Menschen des Kapitalismus, besonders des Monopolkapitalismus. Jetzt will ich wiederum ein Zitat leider nicht bringen, wo er einfach die Fetischanalyse von Marx kurz in so einer Nussschale hochholt und auch die Geschichtstheorie von Marx. Er fängt an, die großzügige welthistorische Objektivität von Marx und endet mit, niemals kann aber mithilfe der umgekehrten vom bloßen Subjekt in seiner Befindlichkeit ausgehenden Methode eine solche Entwicklung, wie wir sie im Massenmaßstab heute vorfinden, nämlich die Aura der Heimatlosigkeit, der Entfremdung, der Verdinglichung und so weiter, die alle Heidegger phänomenologisch aufgreift, analysiert und erklärt werden. Sondern die Objektivität von Marx muss schon hier angesetzt werden, um alles geschichtlich als eine Formbestimmtheit und als eine Genese der Entfremdungsformen, der Verdinglichungsformen, der Fetischisierungsformen aus der Tiefe der Geschichte heraus zu bestimmen. Das kann nicht sozusagen ontologisiert werden. Wir haben hier gleich einen etwas längeren Textausschnitt vorgeführt. In ihm kommen auch schon die Hauptmotive des ganzen künftigen Streits mit Sartre bis zuletzt vor. Es geht um die Fragen jeder Ontologie. Und zwar, in Klammern, Ontologie, nur Stichworte, der Seinsstatus der Kategorien, das Subjekt-Objekt-Verhältnis, die Fragen der Erkenntnistheorie und auch Logik. Die sogenannte Existenzialontologie Heideggers oder Fundamentalontologie behauptet ja, zwischen Idealismus und Materialismus zu stehen, und Sartres Existenzialismus wurde oft auch von ihm selbst als dritter Weg bezeichnet. Nur noch, bevor wir vielleicht die Pause machen, die versprochene, hier werfen wir einen Blick auf die situationistische Kritik voraus, die sich ja erst in den 1960er Jahren in der Zeitschrift International Situationiste, zwölf Nummern, und als Höhepunkt ihrer theoretischen Praxis in dem Buch Die Gesellschaft des Spektakels von Guy Debord, ein halbes Jahr vor der Erhebung des Proletariats im Mai 1968 in Frankreich, entfaltet hat. Es war damals die Hochzeit der Wissenschaftsmode des Strukturalismus, gerade auch in der akademischen Linken. Wir haben darauf hingewiesen, wie deren theoretische Weichenstellungen schon in der Zeit nach 1945 erfolgt waren, wie auch Althussers strukturleninistische Lesart eines KPF-Marxismus die Doktrin vom Antihumanismus, eines halbierten, vom früheren und hegelianischen Marx durch eine angebliche Ruptur, der Schnitt, der Bruch, abgetrennten, sogenannten reifen oder wissenschaftlichen Marx, möglichst ohne Fetischismuskritik und ohne radikale Staatskritik, aus jener trüben Quelle des Heideggerschen sogenannten Humanismusbriefs bezogen hat. Auch waren die 60s genau jene akademische Modesaison, in der sich bereits der Poststrukturalismus am Horizont abzeichnete. Nach dem Tode des gleichsam päpstlichen Heidegger-Intimus, Lieblingsjüngers und Chefexegeten Jean Beaufret, an den Heideggers Humanismusbrief formell gerichtet war einst, sollte dann Jacques Derrida zum bedeutendsten französischen Heidegger-Exegeten werden, und er löste Beaufrets Auslegungsmethode der sogenannten Explication des Textes ab mit seiner, Derridas, Methode der Dekonstruktion des Textes als Palimpsest und so weiter, die Derrida schon seit seiner Grammatologie in den 50er Jahren entwickelt hatte. Laut Tom Rockmore, Zitat Rockmore aus dem Buch Heidegger in Frankreich, das ich sehr empfehlen kann, sieht Derridas vielschichtige Heidegger-Lektüre der von Beaufret etablierten geradezu bigotten Heidegger-Orthodoxie, was das Ergebnis der Interpretation angeht, oft zum Verwechseln ähnlich. Neben dieser Technik der, wie die SI es genannt hatte, dunklen Zersplitterung der Sprache, die aus der Poesie in die akademische Fachphilosophie implantiert wurde, um diese zu einer esoterischen Wissenschaft zu machen, wie das die Situationisten schon bei dem Heideggeristen Lacan als Rekuperator der einst potenziell revolutionären Psychoanalyse kritisierten, gab es auch noch die professoralen Konfundierungsversuche wie die von Lucien Goldman. Dieser sah in Heideggers Sein und Zeit eine Antwort auf Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein, da Heidegger auf der Entfremdung insistiert. Aber er sah das so, dass Professor Goldman Lukács Verdinglichungsanalyse von 1923 mit Heideggers Sein und Zeit auf eine Stufe zu zerren versuchte. Es gab subakademische Theoriepublizisten wie den Vielschreiber Castoriadis alias Cardan von der linkskommunistischen Gruppe Socialisme u Barbarie, deren Auflösung die Situationisten 1964 am Unvermögen festmacht, eine theoretische Dialektik und entsprechende Praxis zu entwickeln. Sie schreiben damals, nachdem er sich 15 Jahre lang umsonst um die Dialektik bemüht hat, und sei es nur für einen Augenblick, beschließt Cardan, sie sei ein noch unreifes Obst und gibt feierlich bekannt, dass, Zitat Castoriadis, wir uns so ohne weiteres keine Dialektik, welcher Art auch immer, leisten können, da eine Dialektik doch die Rationalität der Welt und der Geschichte voraussetzt. Und diese Rationalität ist ein sowohl theoretisches als auch praktisches Problem. Infolgedessen kann Castoriadis seine lange Zeit verheimlichte Unfähigkeit, das Zusammenspiel der Widersprüche zu verstehen, mit größtem Stolz zur Schau tragen und sagt, dieser marxistischen Theorie der Geschichte liegt eine Philosophie der Geschichte zugrunde, die mit dieser tief und widersprüchlich verwoben und selbst widersprüchlich ist. So ein Streiflicht der SI auf einen der einflussreicheren vom Marxismus kommenden Denker der Linken, der auch in diesem Pomo-Sumpf damals aufging. Die Universalität der Dialektik war für die Situationistin ebenso wie für Lukács die Conditio sine qua non jeder materialistischen kritischen Theorie. Schließlich gab es in den 1960ern auch noch den KPF-Dissidenten Henri Lefebvre, ich hatte ihn schon erwähnt, von dem die frühen Situationistinnen einige wichtige theoretische Impulse erhalten hatten, bevor der Professor ihre Analyse der Pariser Kommune als Plagiat für eines seiner Bücher benutzte und auch gleich verwässerte. Auch Lefebvre hatte bereits 1946 in seinem Buch L'Existentialisme Sartre aus parteikommunistischer Perspektive damals noch heraus angegriffen, als er den traditionellen Humanismus, der sich wie etwa bei Kant um den Menschen als Selbstzweck drehe, zugunsten einer Auffassung vom Menschen verworfen sah, den er als ein beständiges Projekt auffasste, das außer ihm selber liege und seine Existenz erst begründe, ausgehend von seiner Realität humaine, als umstrittene Übersetzung von Heideggers Dasein. Also das war jetzt die Paraphrase von dem, was Lefebvre an Sartre damals kritisiert hat in Existenzialismus. Sartres Schweigen über die, von, so schreibt Lefebvre damals, nein, jetzt bin ich durcheinander geraten, das ist über Lefebvre und Sartre gleichzeitig. Sartres Schweigen über die von den sozialen und politischen Verhältnissen auferlegten Einschränkungen der menschlichen Freiheit wurde von Henri Lefebvre als Antihumanismus attackiert. Lefebvre machte dabei deutlich, dass er selbst als früherer Anhänger des Existenzialismus zum Marxisten und Kommunisten geworden war. Der Existenzialismus ist, wie er Lefebvre 1946 meint, nicht so sehr eine Bewegung, als vielmehr eine neuartige Form akademischen Denkens, das allerdings geeignet sei, einige Stars der Kulturszene und den entsprechenden Snobismus anzuziehen. Sartre, der in Lefebvres Studie kein eigenes Kapitel erhielt, wurde im Heidegger-Kapitel ebenfalls behandelt. Seine Theorie wurde hier vereinfacht als bloße Weiterführung Heideggers dargestellt. Sartre, der Heidegger streng folge, so Lefebvre, vermische Literatur und Philosophie. Sartres ursprüngliches Denken füge weder Husserl noch Heidegger etwas hinzu. Man sieht hier, das ist noch eine viel krudere parteimarxistische Kritik an Sartre frühzeitig gab, von der sich aber Lukács generell von Anfang an abhebt, dass er nicht deterministisch und nicht sozusagen vulgär Schmalspur marxistisch im Sinne des objektiv sich vollziehenden Gesetzes oder der 15 Gesetze vom dialektischen historischen Materialismus argumentiert, sondern dass er sich auf alle Argumentationsebenen auch Heideggers einlässt. Wie er das in die Zerstörung der Vernunft sogar schon bei Rosenberg und bei allen möglichen obskuren Nazi-Philosophastern tut. Er lässt sich immer auf alles ein und versucht es dann nach der Methode, dass es nicht aus den Büchern in die Wirklichkeit, sondern aus der Wirklichkeit in die Bücher gekommen, so eine Marx-Formel bei der Kritik der politischen Ökonomie, ideologiekritisch nachzuweisen, wie dies als Widerschein oder Widerspiegelung, sagt er erst in 40er, 50er Jahren, in den 30ern spricht Lukács noch gar nicht von Widerspiegelung, wie das als eine Reflexion oder als ein verkehrter Schein wirklicher Verhältnisse überhaupt möglich ist. Also das ist Lukács Auffassung und die hängt zutiefst mit seiner universalen Auffassung von Dialektik zusammen. Die SI, die Situationisten der 1960er Jahre, scheinen eher von der, verglichen mit Lukács Sartre-Kritik, grobschlächtigen und undifferenzierteren frühen Kritik von Lefebvre am Existenzialismus ausgegangen zu sein, da letzterer ihr, also der SI, unmittelbar immer noch näher gestanden hatte als ersterer. Lefebvre hatte die Situationistinnen als wegweisender kommunistischer Theoretiker des Alltagslebens und der urbanistischen Moderne beeinflusst, in 50er Jahren und Anfang der 60er. Jedenfalls richtet sich die situationistische Kritik in den Polemiken ihrer postkünstlerischen Phase ab 1963 etwa dann frontal gegen alle Wissenschaftsmoden der universitären Linken. In dieser akademischen Landschaft des staatlich garantierten Denkens, wie sie es einordnen, verorten sie auch Sartre genauso wie seine linken Kritiker. So heißt es in ihrem programmatischen Essay »Die SI jetzt« von 1964 mit einer plagiatorischen Entwendung des Vorläufer der Surrealisten und Meister der Plagiattechnik Lautréamont: Hört doch gefälligst auf, uns von einer anwendungslosen Intelligenz zu erzählen. Wir würden uns freuen. Armer Heidegger, armer Lukács, armer Sartre, armer Barthes, armer Lefebvre, armer Cardan. Nur Ticks, Ticks und wieder Ticks. Ohne die Anwendungsfähigkeit der Intelligenz kann man die erneuernden Ideen nur als groteske Fragmente besitzen. Das heißt, nur diejenigen können das, welche die Totalität unserer Epoche mit der gleichen Bewegung verstehen können, mit der sie kritisieren. Diese Ideen kann man nicht einmal harmonisch abschreiben, wenn man ihnen dort begegnet, wo sie schon vorhanden sind. Die spezialisierten Denker können aus ihrem Bereich nur hinaustreten, um als die frömmelnden Zuschauer eines gleichfalls ruinierten, benachbarten Spezialfachs aufzutreten, das sie bisher ignoriert hatten, das aber jetzt Mode wird. Der ehemalige Spezialist der ultralinken Politik wundert sich beispielsweise zusammen mit dem Strukturalismus und der Psychosoziologie, eine für ihn ganz frische ethnologische Ideologie zu entdecken und so weiter. Die Spezialisten des Denkens können nur noch Denker der Spezialisierung sein. Wir behaupten nicht, das Monopol für die Dialektik, von der jeder redet, zu haben. Wir behaupten nur, das provisorische Monopol für ihre Anwendung zu haben. Man wagt immer noch unseren Theorien die Forderung der Praxis entgegenzustellen. Und diejenigen, die bei diesem Grad an methodologischem Wahnsinn von ihr sprechen, haben sich noch selbst dazu als reichlich unfähig erwiesen, bei der kleinsten Praxis irgendeinen Erfolg zu haben. Während die revolutionäre Theorie in unserer Epoche wieder erscheint und sich nur auf sich selbst verlassen kann, um sich durch eine neue Praxis zu verbreiten, scheint uns das schon ein wichtiger praktischer Anfang zu sein. Diese Theorie befindet sich am Ausgangspunkt im Rahmen der neuen staatlich anerkannten Ignoranz, die durch die von den Massen viel radikaler als im 19. Jahrhundert getrennte aktuelle Gesellschaft verbreitet wird. Wir haben normalerweise an ihrer Isolierung, Gefahr und ihrem Schicksal teil. Ein Teil der Denker, die jetzt dabei sind, die moderne Gesellschaft zu kommentieren und zu interpretieren und einzurichten, haben sie schon nur mit veralteteren Worten kommentiert und letzten Endes aufrechterhalten, als sie zum Beispiel Stalinisten waren. Jetzt werden sie sich unverfroren und genauso frisch und froh wie damals wieder auf einen zweiten Konkurs einlassen. Andere, die sie während der vorigen Phase bekämpft haben, schließen sich jetzt an sie an, um sich endlich mit ihnen in der Neuigkeit vereint zu fühlen. Alle Spezialisierungen der Illusion dürfen an unabsetzbaren Lehrstühlen gelehrt und erörtert werden. Die Situationisten lassen sich in dem außerhalb dieses Spektakels liegenden Wissen nieder. Wir sind keine staatlich anerkannten Denker. Es ist unsere Aufgabe, eine kohärente Begegnung zwischen den in der Welt als Tatsachen und Ideen zerstreuten Elementen der Kritik und der Negation zu organisieren, zwischen diesen bewusst gewordenen Elementen und dem ganzen Leben derer, die sie tragen, schließlich zwischen den Leuten bzw. den ersten Gruppen, die hier und dort auf diese Ebene des geistigen Wissens und der praktischen Kritik auf dieser Ebene zutage treten. So ist zurzeit die Koordinierung dieser Versuche und Kämpfe auf der praktischsten Ebene durch eine neue internationale Verbindung nicht zu trennen von der Koordinierung auf der theoretischsten Ebene, die durch mehrere derzeit von Situationisten vorbereiteten Werke ausgedrückt werden soll. Das war ein programmatisches Dokument 1964. Hieran wird deutlich, dass die SI sich nicht in einer philosophischen Kritik einrichtet, wie Lukács es explizit tut, wenn sie unter anderem auch den Existenzialismus angreift. Es geht der SI um die Aktualisierung der marxischen Verwirklichung der Philosophie durch ihre Aufhebung in der Praxis. Oder anders ausgedrückt, um das Umschlagen der Praxis der Theorie in eine Theorie der Praxis im Massenmaßstab. Dieser Umschlag aber geht mit der Sprengung der sogenannten, was Althusser in der glücklichen Formel mal, ideologischen Staatsapparate ebenso einher, wie dieser Umschlag die Abschaffung des Staates überhaupt, seine Ersetzung durch eine, die SI nannte es, Anknüpfung an Marx, antistaatliche, revolutionäre Diktatur des Proletariats bewirken muss. So entwirft und begründet es denn auch eines der 1964 angekündigten, von den Situationisten vorbereiteten theoretischen Werke, das Buch Die Gesellschaft des Spektakels, das 3 Jahre später erschien. Darin heißt es im Kapitel 8 unter der Überschrift Die Negation und der Konsum in der Kultur, in der These 202, zum Verständnis der strukturalistischen Kategorien, wie überhaupt bei jeder historischen sozialen Wissenschaft, ist immer festzuhalten, dass die Kategorien Daseinsformen und Existenzbedingungen ausdrücken. Hier handelt es sich um die plagiatorische Entwendung der bekannten Stelle in Marx' methodologischer Einleitung von zur Kritik der politischen Ökonomie, wo er auch geschrieben hat, diese ökonomischen oder die Kategorien, die Denkkategorien der Ökonomen, die ökonomischen theoretischen Kategorien sind nur Ausdruck und sind nur kategoriale Ausdrücke von Daseinsformen und Existenzbestimmungen im gesellschaftlichen Sein. Es ist die gleiche Stelle, die auch Lukács seinem Nachweis zugrunde legt, dass niemand anderes als Marx die bisher gründlichste und durchgängige ontologische Methode ausgearbeitet habe, die der ganzen Kritik der politischen Ökonomie zugrunde liege und die gesamte marxische Geschichtstheorie bestimme. Sie fällt für Lukács mit der von Marx entmystifizierten, materialistisch gewendeten Universaldialektik Hegels zusammen. Lukács hat an dieser Kategorienbestimmung sein spätes eigentliches Hauptwerk zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins denn auch festgemacht. Jetzt wäre eine kurze Kennzeichnung dieses Hauptwerks
auf einer Seite und dann. Ich
denke, wir machen dann jetzt die Pause und dann geht es weiter, weil das ja auch eine Überleitung zu der späteren Kritik an Sartre mit einigen Mittelstücken, die ich vielleicht überspringen kann, der späteren Kritik an Sartre, vor allem was die Naturbestimmung angeht, als Plafond bildet. Wollen wir dann vielleicht jetzt noch eine kurze Raucherpause machen?
Was? Naja, ja, wir können ja so 10 Minuten Pause.
Natürlich können jetzt sofort Fragen gestellt werden und alles. Also. Oder nach der Pause.
So. Ja, eben, also ich würde mal sagen, genau wie wir so machen jetzt 10 Minuten Pause. Und ich meine, wenn dann nach den 10 Minuten schon irgendwelche Fragen da sind, dann können wir einen Diskussionsteil machen. Aber jetzt erstmal eine Pause, also ich muss jetzt auch mal.